ARD.
Da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge von Sandis Sprechstunde, dem Hip-Hop-Podcast begleitend zur Radiosendung. Die gibt's ja immer donnerstags 22 Uhr bis Mitternacht bei Das Ding vom SWR, die Sprechstunde. Und dann eben freitags immer die besten Interviews aus der Show für euch. Wir haben letzte Woche mit Bushida gesprochen, also nicht Bushido, sondern Bushida. Das ist eine queer-feministische Rapperin, die Sex Positivity in ihren Tracks lebt. Ich habe genauso geschaut wie ihr, als ich das erste Mal gehört und gelesen habe und habe gedacht, die müssen wir auf jeden Fall mal einladen und müssen sie fragen, was das heißt und wie das vor allem klingt und wie man Deutschrap mit so einer Ansicht, Aussage, Lebensweise kombinieren kann. Und es war ein sehr interessantes Interview, wo wir sehr, sehr viel gelernt haben. Ich ganz besonders. Hört da auf jeden Fall mal rein. Könnt ihr euch im Archiv noch anhören. Sandi Sprechstunde, letzte Ausgabe mit Bushida. Jetzt wollen wir uns aber volle Kanne auf diese Woche konzentrieren. Da ist Fat Tony unser Gast. Und ich freue mich so, dass ich ihn bei mir ins Studio bekommen habe. Denn den kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Habe ihn schon vor vielen Jahren das erste Mal im Interview gehabt. Creme Fraiche heißt ja eine sehr, sehr bekannte Hip-Hop-Crew, die von 2000 bis 2012 nur aktiv war, dann haben sie sich aufgelöst. Ein Teil der Crew ist jetzt unter dem Namen Moop Mama unterwegs und er, Fat Tony, der macht eben jetzt alleine Musik, hat bisher schon ein paar Alben rausgebracht. Letztes Album ist auf Platz 4 in den deutschen Albumcharts gegangen mit Edgar Wasser zusammen, das war schon sehr erfolgreich. Ich glaube, die Platte, die heute rauskommt, die wird Top 3 gehen, vielleicht sogar Top 1. Wir werden es auf jeden Fall rausbekommen, dürfen schon mal in die neuen Songs reinhören und vor allem mit ihm sprechen. Hier ist er. Grüß dich, Fat Tony. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich. Ich freue mich auch sehr, dass ich mal wieder da bin.
Ja, wir haben uns ja an den unterschiedlichsten Orten bislang schon treffen dürfen. Also ich kann mich noch an Interviews auf Festivals erinnern oder warst auch schon mal bei uns im Studio und dann eben jetzt hier, wie man das heutzutage so macht, auf dem digitalen Weg. Ne, man ist ja irgendwie voneinander räumlich getrennt, aber doch nah beieinander und so weiter und so fort. Macht's das leichter für euch Künstler jetzt eigentlich, dass man irgendwie tatsächlich zu Hause hocken kann und mit dem Handy die Interviews machen kann? Oder ist das vielleicht sogar ein bisschen ätzender, weil man halt eben noch weniger Freizeit, weiß nicht, ob man das überhaupt noch als Künstler hat, aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, also ich, es hat natürlich voll den Vorteil, aber ich find's eigentlich ein bisschen schade so, weil wir waren ja alle viel zu Hause in der Pandemie und ich fand an dem Job immer cool, Leute zu treffen und auch unterwegs zu sein. Das werde ich eh wieder sein bald und dann vermisst man auch gerne mal wieder sein Zuhause. Aber ich fand eigentlich in der Promo-Zeit auch immer cool, die Sender zu besuchen. Und ich habe dich in den vielen Jahren, muss man ja jetzt einfach sagen, ich habe dich ja, glaube ich, schon ein paar Mal besucht, auch schon in früheren Konstellationen das erste Mal, also wirklich lange her. Und ich fand es eigentlich immer cool, da dachte man so, jetzt fahre ich wieder nach Baden-Baden und dann fährt man nach NRW, nach Düsseldorf oder Köln, dann fährt man so durch Deutschland und besucht die Leute. Natürlich ist es entspannter zu Hause und kostet weniger Geld, aber ist auch ein bisschen langweiliger.
Ja, und man wird auch so ein bisschen faul, finde ich. Also es ist tatsächlich so, ich finde das auch super angenehm. Ich muss ja auch nicht immer in Baden-Baden oder in Stuttgart oder irgendwo die Sendung aufzeichnen oder auch den Podcast, sondern ich habe ja auch den Vorteil, dass ich ja zu Hause auch so ein kleines Studio habe, weißt du? Und da kannst du dann halt da irgendwie auch on-air gehen und deine Show machen und alles. Aber yo, es ist halt doch irgendwie was anderes. Dann ist halt irgendwie dann klingelt der Postbote und dann machst du halt doch draußen noch irgendwie so die Straße sauber und so. Das ist irgendwie so ein bisschen wack geworden alles, aber man wird halt auch älter, ne? Ist halt so. Wird mal gemütlich.
Ja, da sind wir direkt bei einem großen Thema. Wir beide sind ja schon länger dabei. Also ich glaube, ich war das erste Mal in deiner...
Wir sind ein Baujahr. Ja? Also 19...
Sind wir ein Baujahr?
Okay. Ja, wir sind ein Baujahr. Du noch so ganz knapp irgendwie. Ich glaube, du bist ja im Dezember geboren und so. Ja,
ja, genau.
Ich bin ja Sommerkind, ja, aber trotzdem sind wir tatsächlich ein Baujahr. Das will jetzt aber beide, glaube ich, nicht verraten. Oder hast du Probleme mit deinem Alter so als Rapper? Kommt man da schon so rein oder nicht? Ist das wurscht?
Ich glaube, ich thematisiere das selber immer so in Songs, so halb lustig und so, dass ich irgendwie dann auf einmal die ganze Zeit drüber reden muss in Interviews. Aber es ist schon okay für mich. Ich meine, es liegt ja auf der Hand, Rap und Hip-Hop ist ja faszinierenderweise die Subkultur und die Jugendmusikrichtung, die irgendwie immer jugendlich bleibt und sich immer wieder erneuert. Das ist ja super faszinierend, wenn du dir Rock anguckst, die haben das nicht geschafft oder Jazz auch nicht. Ja, das war ja alles mal das coole, junge Ding. Und bei Hip-Hop bleibt das irgendwie so und das alle 2-3 Jahre kommen neue, ganz junge Rapper und Rapperinnen zum Glück ja auch immer mehr, die das alles nochmal total erneuern Und das ist irgendwie cool, aber ich glaube, es ist Platz für alle mittlerweile, auch in Deutschland.
Bevor wir jetzt zu viel übers Alter und was weiß ich was für Themen sprechen, lass uns mal Musik hören. Wir hören mal in einen ersten Track von deinem neuen Album rein. Das heißt Wunderbare Welt, kommt morgen raus. Also sind wir ganz stolz, dass wir da auch vorab schon mal reinhören dürfen, auch wenn es jetzt hier in der Show nur so 1-2 Stunden sind, aber immerhin. Ja. Was wollen wir denn als erstes hören? Also wir können natürlich jetzt mal mit einer Nummer starten, die schon released ist. Wunderbare Welt ist der Titeltrack. Sollen wir damit mal anfangen? Ist das so die Nummer, die die Platte am meisten repräsentiert oder wieso hast du das Album nach dem Track benannt?
Ich fand es einfach einen sehr starken Song und einen geilen Opener und irgendwie fand ich ziemlich schnell, dass der Songtitel ein geiler Titel für eine ganze Platte ist. Bei mir ist ja so ein bisschen so bei der Platte auf jeden Fall auch wieder oder sogar noch mehr denn je, dass sehr unterschiedliche Songs drauf sind. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, der repräsentiert die Platte besser als alle anderen, weil da sind ja teilweise ganz verschiedene Genres auf der Platte, aber ich finde, das ist eine geile Einleitung für die Platte und somit auch vielleicht für uns jetzt als erster Song zum Hören.
Dann ist das doch mal ein guter Start. Wir hören jetzt mal rein, so machen wir das ja immer hier in Sandys Sprechstunde im Podcast. Es gibt immer kleine Ausschnitte jetzt für euch zum Hören, immer so 10, 20 Sekunden, dass ihr zumindest mal wisst, wie die Nummern überhaupt klingen. Und die komplette Nummer, den ganzen Song am Stück, den gibt's dann bei uns auf der Playliste. Sandys Sprechstunde heißt die auch, gibt's bei Spotify, aber jetzt wie gesagt erstmal den kleinen Ausschnitt vom Titeltrack vom neuen Album von Fat Tony.
Warum heißt der Arbeitgeber Arbeitgeber, wenn er die Arbeit doch nimmt und der Arbeitnehmer die Arbeit gibt, das ergibt gar keinen Sinn. Warum gibt es Milliardäre, wer braucht bitte so viel Geld? Warum untersucht die Kirche ihre Missbrauchsfälle selbst?
Ich finde ja diese vielen, vielen Alltagsfragen, die du da so reingepackt hast, ich lieb sowas ja, da bin ich ja ein riesen Fan davon. Wie viel hattest du davon? Also war das so eine ganze Liste irgendwie mit 300 verschiedenen Fragen und du musstest da die besten raussuchen oder wie war das?
Ja, schon so ähnlich, aber es waren jetzt nicht so 300. Ich sag mal, vielleicht waren es am Ende ein bisschen mehr als doppelt so viel. Und da waren noch ein paar drin, die vielleicht auch gut waren, aber ich fand es auch gar nicht so leicht, wirklich geile Fragen zu finden. Weil ich muss sagen, so Fragensongs gab es ja schon öfter, auch im Deutschrap. Viele Rapper, die schon diesen Fragensong geschrieben haben. Und dann dachte ich so, irgendwie ist es mir beim Schreiben dann so passiert, dass ich das auch mache. Und dann dachte ich, ja, dann müssen es aber schon sehr gute Fragen sein. Damit das so eine für mich selber so eine Legitimation hat, weil es diese Art von Song schon so oft gab. Und das fand ich gar nicht so leicht, so gute oder auch lustige Fragen zu finden.
Was war die beste Frage, die es trotzdem nicht auf die Platte geschafft hat? Gab es da irgendwas, wo du sagst, ach Mensch, ja, die hätte ich jetzt eigentlich doch noch irgendwie ganz gerne untergebracht, aber hat nicht gepasst?
Da müsste ich jetzt in irgendwelchen alten Dokumenten wühlen, auf dem Rechner oder so und da bin ich jetzt schon schlecht vorbereitet, die habe ich nicht griffbereit. Ich musste ja jetzt schon beim Proben die ganzen Texte vom neuen Album lernen, deswegen habe ich die im Gehirn nach hinten geschoben, die es nicht geschafft haben.
Du musst doch nicht vorbereitet sein. Das ist immer nur das, was wir selbsternannten Musikjournalisten ja irgendwie sein müssen. Ne? Gibt es das auch manchmal, dass du irgendwo in einem Interview hockst und ja manchmal denkst, der Affe, wieso hat er sich die Platte nicht wenigstens mal einmal angehört?
Das gab es auf jeden Fall schon, ja. Ja, ja. Aber es ist zum Glück selten.
Man muss aber zur Verteidigung halt auch sagen, also so, wenn man jetzt irgendwie so einmal die Woche eine Sendung hat oder irgendeinen Musikblog oder was weiß ich was irgendwie, dann sollte man da schon alles hinkriegen. Was manchmal schon ein bisschen fies ist, ist so auf Festivals, weißt du, wenn du dann irgendwie teilweise gar nicht weißt, wen du interviewst und dann sind da irgendwie 80 verschiedene Acts und dann kriegst du da irgendwie auf einmal irgendeinen, mit dem du noch nie was zu tun gehabt hast. Das kann dann schon mal ein bisschen so.
Ja, stelle ich mir auch schwierig vor, aber nee, ich bin auch, ehrlich, ich bin halt auch ein Profi. Ich komme durch jedes Gespräch, glaube ich, ganz gut durch.
Gut, ich sortiere das jetzt mal für mich und überlege mir jetzt mal, was du mir damit durch die Blume in Bezug auf die Interviews mit mir gerade gesagt hast.
Nee, du bist ja auch ein Profi.
Na, das hoffe ich doch. Aber wir haben uns sehr, sehr früh schon damals kennengelernt. Ich glaube, das war sogar noch zu Creme Fresh-Zeiten, ne? Deine alte Crew.
Ja, ganz genau. Also das erste Mal war ich auf jeden Fall zu Creme Fresh-Zeiten bei dir. Ich weiß nicht, was muss auf jeden Fall so, also wir reden hier von den Nullerjahren, Ende der Nullerjahre. Ich glaube, vielleicht war es 2010 oder nee. Schon früher, ehrlich gesagt. Wir waren damals beim Label 58 Beats von der Münchner Rap-Crew, von der legendären Main Concept. Und ich weiß, dass uns einer von denen zu dir da damals ins Studio gefahren hat. Also muss das tatsächlich im Jahr 2007 gewesen sein. Das klingt lange her, ist es auch.
Ja, es ist tatsächlich lange her. Weiß man, was die eigentlich heute noch machen, Main Concept? Also gibt's die irgendwie noch? Oder?
Die gibt's noch, ja. Die sind halt ein bisschen auf so einer Art, wie soll ich sagen, das sind natürlich Legenden und die machen das weiter auf so einem Hobby-Level, würde ich sagen, aber das meine ich jetzt nicht wertend oder so, sondern der David P. ist ja Arzt und hat eine eigene Praxis und hat auch mehrere Kinder. Somit ist es ja klar, dass sozusagen Main Concept, die haben sich nie aufgelöst, die spielen auch ab und zu noch Konzerte Und ja, die sind auch immer noch nice. David P. hat einfach eine krasse Bühnenpräsenz. Aber ich glaube, im Hauptleben ist er Arzt und Vater, da gibt es genug zu tun.
Da fällt mir noch einer ein, der im Hauptleben zumindest mal Kinderarzt war und über den werden wir auch gleich noch sprechen. Aber jetzt hören wir nochmal einen weiteren Track von dir an, bevor wir uns jetzt hier in den alten nostalgischen Zeiten irgendwie zu sehr aufhalten. Ach, was können wir denn da spielen? Dann spielen wir doch jetzt mal vielleicht eine Nummer, die noch nicht released ist, die also tatsächlich morgen erst rauskommt. Dann kann ich mal mein Lieblingswort Weltradio-Premiere droppen. Links, rechts, das ist echt eine Nummer. Wir haben uns ja vorher schon unterhalten, haben gesagt, welche Nummer müssen wir auf jeden Fall spielen. Da hast du auch gleich gesagt, die Nummer, die müssen wir spielen. Ich finde das auch ein Brett, ein richtig, richtig geilen Beat und allein schon wegen dieser Ja-Ich-Weiß-Line, die nur die Little Britain-Fans erkennen. Es ist eine coole Nummer. Wir wollen auch hier mal einen kleinen Ausschnitt hören. Fat Tony, links, rechts, kompletten Song auch wieder auf unserer Playlist. Sandy, Sprechstunde.
Ich trinke in der Dorfkneipe mein Bier. Ihr geht am Rande einer Ohrfeige spazieren. Links, rechts, links, rechts. Ich hab genug für alle da.
Wir durften jetzt schon in zwei Songs reinhören, Wunderbare Welt und Links, Rechts. Ich habe schon gesagt, auch schon wieder sehr, sehr geiler Beat. Und dann haben wir vorhin ja schon über diesen ehemaligen Kinderarzt gesprochen, wo es immer so diese schöne Story gab. Die wurde, glaube ich, auch in jedem Interview ausgepackt, dass Dexter als wirklich hochbegnadeter Hip-Hop-Produzent eben eigentlich am Kinderklinikum arbeitet. Hat er jetzt aber, glaube ich, tatsächlich komplett an den Nagel gehangen. Ne? Das macht er nicht mehr. Ne?
Das macht er momentan nicht mehr. Ich glaube, er hat es lustigerweise kurz vor der Pandemie sich dafür entschlossen, nur von Musik zu leben. Aber ich glaube, der kriegt es ganz gut hin. Ich glaube, als Arzt kann man auch immer zurückkehren, aber der ist halt auch so, der hat sehr viele Talente. Also der ist ja nicht nur Produzent und selber auch Rapper, sondern der ist auch DJ und der kann auch Musik mischen und sogar mastern. Das heißt, der kann sich auch in der Musikwelt ganz gut so als Dienstleister durchschlagen. Also das klingt jetzt auch so abwerten, das ist ja gar nicht so gemeint. Also Mischer und Masterer sind ja wirklich sehr wichtig und coole Jobs auch. Und der kann halt viel, deswegen glaube ich, der ist ein Hustler auf jeden Fall auch. Seitdem er kein Arzt mehr ist, hustelt er sich so durch als im Musikbusiness.
Was hat der alles produziert bei dir auf der Platte?
Der hat die gute halbe Platte produziert, also einen Großteil der Songs. Die andere Hälfte haben verschiedene andere Produzenten produziert. Warte mal ganz kurz, ich hatte gerade ja das erste Mal eine Vinyl davon in der Hand, jetzt habe ich die nicht mehr in der Hand und jetzt muss ich mir die Tracklist im Kopf herbeirufen. Also er hat auf jeden Fall Wunderbare Welt, der Song, den wir vorhin gehört haben, den hat Talky produziert, den hat Dexy aber dann ausproduziert, da saß er dann auch noch mit dran. Links, rechts, der Song, den wir gerade gehört haben, den hat er komplett produziert. Fröhlich hat er produziert, mit 90s, alle ziehen, dumm, der Song mit Deichkind und Wär doch schlimm, der Song mit Max Herre und Mola, den hat er auch produziert. Ja, das ist so ziemlich die halbe Platte, ja.
Das ist echt witzig. Ich habe mir so ein paar Songs mit gelben Textmarker angemarkert, wo ich gesagt habe, die finde ich geil, die will ich auf jeden Fall spielen. Das war jetzt eigentlich komplett die ganze Trackliste von Dexter irgendwie. Also jetzt nicht, dass die anderen schlechter sind oder die anderen das schlechter produziert haben oder so, aber da merkst du irgendwie, glaube ich, so ein bisschen.
Dein Geschmack, ja.
Ja, mein Geschmack kommt da auf jeden Fall raus. Dann spielen wir noch eine weitere Nummer davon. Ja, wir können natürlich jetzt gleich mal dumm spielen. Das ist schon so eine Nummer, über die wir so oder so sprechen müssen. Deichkind und Roger Reckless als Features mit drauf. Spielen wir jetzt und dann sprechen wir gleich danach drüber. Machen wir so, oder?
Yes. Koch die Pasta mit der Packung, heute gehen wir alle. Wegen.
So, also dumm mit Deichkind und Roger Reckless, da hat man schon an den Features gesehen, dass das ein cooler Track werden muss. Yeah. Ich glaube, du bist ohnehin so ein richtig harter Deichkind-Fan, oder? Das hört man immer mal wieder raus, dass die dich schon inspiriert haben, ne?
Ja, also ich meine, die sind ja schon auch aus dieser Generation, mit der Musik ich aufgewachsen bin. Die waren natürlich, als ich klein war und mich auf Rap-Konzerte geschlichen habe tatsächlich, da waren die natürlich noch eine ganz andere Crew, da waren zwei andere Rapper dabei und die haben so richtig Hamburger Boom-Bap-Rap gemacht, aber seitdem höre ich die halt eigentlich und ich finde, die aktuellen Deichkind und die aus den letzten 10, 15 Jahren auf jeden Fall super inspirierend, die haben sich so oft krass neu erfunden und sich so krass entwickelt und ich finde, bei denen merkt man, dass sehr viel in der Musik steckt, einfach sehr viel Liebe, aber auch, ja, Liebe zum Detail und Arbeit ist immer so ein, so ein Wort, das also Musik soll ja nicht nach Arbeit klingen, aber da steckt, glaube ich, schon viel drin. Die Texte sind sehr gut, die Produktionen sind immer fett und die machen ja so ihr eigenes Genre. Das finde ich schon faszinierend. Also niemand klingt ja wie Deichkind.
Die Nummer klingt aber schon sehr nach Deichkind, finde ich. Also ich habe mir mal so ein bisschen die Kritiken zu deiner Platte durchgelesen, die es ja schon online gibt. Also da schreiben die schon alles drüber. Und da hat einer geschrieben, du hast dich bei dem Song so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, an den Rand drängen lassen. Und ich weiß gar nicht, wie der das ausgedrückt hat. Also der hat irgendwie gemeint, dass du da nicht so groß zur Geltung kommst. Ich finde, das hat ganz gut harmoniert.
Ich habe die nicht gelesen. Jetzt will ich natürlich wissen, wer sowas schreibt. Aber ich sehe das überhaupt nicht so, muss ich sagen. Ich finde, das ist ein sehr, also unser Ziel war es und ich finde, das ist uns sehr gelungen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ist ja heutzutage auch so, dass Leute, die eine Kritik schreiben, die kriegen irgendwie 15 Euro symbolischen Betrag oder so. Die hören die Platte halt einmal kurz durch und schreiben dann. Das ist auch verständlich, aber es ist auch ein bisschen leidig als Künstler, wenn du da so lange dran sitzt, mehrere Jahre. Aber so ist es halt. Und ich finde, wenn man sich den Song nochmal vielleicht anhört, da merkt man schon, das ist ein absoluter Fatoni-Song. Das war auch, also meine Strophen standen zuerst. Und das Ziel von Dexter und mir war, dass wir eine Mischung finden aus dem Deichkind-Universum und dem Dexter-Fatoni-Universum. Das war schon klar, dass wir uns ein bisschen in die Richtung von Deichkind bewegen wollen. Das war jetzt kein Zufall, weil wir irgendwie das spannend fanden, das zu versuchen. Also sozusagen, wie ist unser Sound und mein Humor, wie lässt er sich mit denen verbinden? Und ich finde aber nicht, dass es ein Song sein könnte, der auf dem Deichkind-Album so drauf wäre. Deswegen, glaube ich, haben wir das ganz gut, eine Symbiose irgendwie erschaffen.
Der Krachfink hat das geschrieben. Ich habe das ehrlich gesagt, habe die Seite noch nie gesehen.
Ja.
Krachfink.de. Der hat geschrieben, Fatoni selbst wird in dem Song allerdings stark an den Rand gedrängt, hat sich das Stück fast komplett aus der Hand nehmen lassen. Wenn das Deichkind am Mic ist, tja, bon voyage. Auf der eigenen Platte einen Schritt zurücktreten, auch das spricht für Fatoni. Da kam aber nochmal ein Lob in der Zeile danach.
Naja, dann. Ja, ich finde es voll okay, was der Mensch schreibt. Es ist eine legitime Meinung und ich kann auch verstehen, was er meint oder sie. Ich habe es noch nicht gelesen, ich muss natürlich gleich lesen.
Liest du dir das alles dann durch, irgendwie diese ganzen einzelnen Reviews? Weil ich finde es manchmal so ein bisschen, also so sachliche Kritik ist cool, aber manchmal ist das doch irgendwie, ich weiß es nicht, wie du es gesagt hast, man gibt sich da so viel Mühe und dann wird das irgendwie kurz. Oder auch YouTube-Kommentare, die können ja auch manchmal ganz schön fies sein.
YouTube-Kommentare nehme ich jetzt nicht so wirklich ernst, die lese ich tatsächlich auch nicht immer. Kritiken lese ich schon. Ich glaube, ich komme aus einer Zeit, wo das noch wahnsinnig wichtig war und ich weiß, es ist nicht mehr so wichtig und ich weiß, da steckt auch sehr oft, glaube ich, wenig Arbeit drin, einfach strukturell. Ein Rap-Kollege hat auch mal gefordert, dass man seine Alben bitte nicht mehr rezitiert, weil er das sinnlos findet, wenn die Leute so wenig Zeit da reinstecken und das war so ein bisschen so ein emotionaler Post und ich habe es aber voll verstanden. Aber Kritiken lese ich eigentlich schon immer, ja. Ich lese jetzt nicht alle Kommentare im Internet oder so, aber Kritiken finde ich ja schon, da hat sich ja wirklich jemand dann mit deinem Werk befasst und das gebe ich mir dann schon. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass in den letzten Jahren so ein Trend aufgekommen ist. Und ich glaube, weil Musikjournalismus, wenn man ehrlich ist, wird ja immer unwichtiger und vor allem geschriebenes Wort. So, das interessiert ja immer weniger Leute. Das ist ja leider einfach so mit Generation TikTok und so. Und ich habe so ein bisschen den Trend wahrgenommen, dass oft so ganz üble Zerrisse geschrieben werden, so auch so sehr unter der Gürtellinie. Ich glaube, in der Hoffnung, dass es dann so ein bisschen viral geht oder dass dann mehr Leute lesen als jetzt so eine okay Kritik oder so. Und das finde ich natürlich als Künstler einen sehr schwierigen Trend.
Meldest du dich bei denen dann auch mal und sagst denen, was du von ihrer Kritik hältst? Oder,
nee.
Oder gerade wenn es so unter der Gürtellinie ist oder was?
Nee. Es, ehrlich gesagt, ich meine, das ist heutzutage auch egal, aber wenn eine Plattform sowas zu oft macht, dann landet die einfach auf der schwarzen Liste, wird nicht mehr bemustert, was heutzutage auch egal ist, weil die können es natürlich auch bei Spotify und Co. hören. Aber es ist ein kleines Zeichen so und ich gebe denen jetzt noch nicht mehr meine Aufmerksamkeit so. Ich rede jetzt auch schon viel zu lange drüber. Eigentlich will ich ja über mein neues Album Wunderbare Welt reden.
Wir haben voll die Stimmung runtergezogen, Alter. Wie kommen wir da wieder? Da lass uns doch fröhlich spielen. Das ist doch jetzt hier Traumüberleitung.
Ja, guter Übergang.
Siehst du, fröhlich gibt's jetzt. Fatoni, sein neues Album kommt raus, Wunderbare Welt. Wir haben ihn eingeladen. Geile Platte auf jeden Fall. 14 Tracks sind drauf. Track Nummer 3 heißt Fröhlich. Klingt so.
Ich fühle mich fast dämlich, ja. Als ob hier alles schön ist. Nee. Warum bin ich so fröhlich?
Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Bin ausgesprochen fröhlich. So
fröhlich. Da kommen wir jetzt fast schon wieder so ein bisschen zu diesem Thema Alter, aber ich bin mir nicht so sicher, ob so arg viele Kids von heutzutage noch wissen, wer Alfred Jodokus Quack eigentlich ist, oder?
Ja, bin ich mir auch nicht sicher.
Gibt's den noch?
Ich glaube nicht, dass der im Fernsehen läuft, aber vielleicht auf so Retro-Sendern oder so. Aber sollte eigentlich laufen. Ist eine geniale Kinderserie, die, glaube ich, auch gut gealtert ist. Und die man, wenn man die als Erwachsener guckt, dann checkt man nochmal ganz andere Sachen auf jeden Fall. Sehr politisch auch.
Ja, das zum einen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nochmal gegoogelt, gerade wegen deiner Nummer, nochmal wie man den zweiten Namen von Alfred J. Quack eigentlich nochmal ausgesprochen hat, ob es Jodokus oder Jodokus war. Und da habe ich nochmal die ganze Geschichte gesehen. Und das ist echt tragisch eigentlich. Eine Waisenente, die nach dem Tod der Eltern von einem Maulwurf, also von Henk, aufgezogen wurde. Das ist ja eigentlich, das ist schon krass. Da hast du dir als Kind gar nicht so krass die Gedanken drüber gemacht.
Nee, irgendwie nicht. Da nimmt man das eher so an. Ne?
Ja. Ist voll so. Also, musstest du das irgendwie nochmal so mit den Rechten und alles dann klären? Weil das ist ja so ein niederländischer Musikkomponist, der daraus irgendwas gemacht hat, glaube ich, und daraus ist die Sendung erst entstanden, ne?
Also der Typ, der heißt Hermann van Veen und der ist tatsächlich ziemlich bekannt und erfolgreich und der ist sogar in Deutschland auch ziemlich bekannt, weil der auch auf Deutsch seine Lieder oft gesungen hat und der tourt auch immer noch groß durch Deutschland. Das war mir ehrlich gesagt auch nicht so klar. Und der hat die ganze Serie geschrieben und entwickelt und der hat auch den Song geschrieben. Und gibt auch eine Version, wo das er singt und nicht diese Synchronsprecherin, das war eine Frau, die den Alfred Jodokus Quack gesprochen hat. Und da ist es wirklich ein ganz erwachsenes Lied und auch total traurig teilweise, dieses Fröhlich-Lied. Also es ist wirklich ein ernstzunehmender Künstler und ich habe es dann versucht, das die Erlaubnis zu bekommen. Es hat eine Weile gedauert und am Ende habe ich die dann aber auch von ihm persönlich bekommen, die Erlaubnis. Das hat mich natürlich sehr gefreut.
Aber das ist ja eigentlich auch schon wieder geil. Also wenn man sich sowieso beruflich und auch von der Passion her mit Musik befasst und dann so jemand, der sowas geschaffen hat, eigentlich dann mit einem selber nochmal Kontakt aufnimmt und es selber absegnet, ist ja eigentlich, dass sowas wünscht man sich doch als Künstler, als Musiker, oder?
Ja, also mich hat es wirklich mega gefreut. Ich habe mich ja dann auch mit seinem Werk viel mehr auseinandergesetzt als davor und habe dann auch gecheckt, das ist wirklich ein krasser Künstler und ein geiler Songschreiber. Und in Holland ist der auch auf jeden Fall, glaube ich, kennt den jeder so, wie jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, Lindenberg oder so. Aber in Deutschland kennen den auch viele Leute. Also gerade halt in der Generation über uns kennen den echt viele Leute. Und ich habe mich sehr gefreut auf jeden Fall. Er hat das persönlich auf jeden Fall angehört und fand den Text dann auch gut und hat gesagt, nee, das erlaube ich.
Kommt das so ein bisschen auch daher, weil du ja immer schon so eine Ambition auch für dieses Schauspielerische und Fernsehen und sowas hast? Gut, das ist jetzt ein Animationsfilm und so, das ist wieder was anderes. Ja. Aber kommt diese Connection so ein bisschen daher oder war das jetzt einfach nur, hat dich der Beat gekickt und die Story?
Ja, doch, das kommt, glaube ich, schon. Also ich mag halt Geschichten gerne und das schon immer, also ich glaube, ich habe schon immer gerne halt Serien geguckt und das eben auch als Kind und ich habe die jetzt nie ganz vergessen, diese Serie oder so und ich bin manchmal einfach mit einem Ohrwurm rumgelaufen von diesem Lied und dann eben auch eines Morgens bin ich mit dem Ohrwurm aufgewacht nach irgendeinem Festival und dann bin ich nach Stuttgart gefahren zu Dexter und das war dann meine Idee, die ich mitgebracht habe, dass wir das samplen und da einen geilen Song draus machen. Ja, da gab es den Beat, den gab es da noch nicht, dann hat dann Dexter gemacht und dann war es irgendwie klar, dass wir das machen müssen.
Wir müssen jetzt echt gleich auch mal noch irgendeine Nummer spielen, die jemand anders produziert hat, ne? Sonst wird das hier zu einseitig alles. machst du diese Schauspielgeschichte noch? Ich glaube, so Tatort und so habe ich mitbekommen, warst du, glaube ich, vor ein, zwei Jahren warst du noch mal mit dabei, aber Theater glaube ich nicht mehr so.
Ja, genau.
Oder kriegt man das nur nicht mehr so mit?
Doch, ich drehe schon auch ab und zu und das dauert ja auch immer so lang beim Film. Also ich habe zum Beispiel in zwei Kinofilmen mitgespielt, immer nur kleine Rollen so neben der Musik, aber die kommen zum Beispiel beide noch raus und auch in Serien und da stehen auch noch Sachen an, aber beim Film dauert das immer alles so lange und ich mache natürlich auch noch die Musik und das ist natürlich mein erstes Standbein und auch meine erste Leidenschaft, aber ich will immer beides machen und habe mich da auch immer dagegen gewehrt, mich irgendwie entscheiden zu müssen oder so. Meine Vorbild ist dann natürlich Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino, der natürlich alles macht, was es gibt in der Showbusiness-Branche. Und ich denke mir immer, wenn der alles macht, dann kann ich auch zwei Sachen machen.
Normal müsste doch dann eigentlich Musical für dich das Perfekte sein, Schauspielern und Musik.
Ja, Musical muss man, glaube ich, mögen und ich mag es nicht so gerne. Und Rap-Musical ist natürlich nochmal eine andere Nummer und das ist nicht so meine Tasse Tee, sag ich mal, mit Respekt davor.
Ja, geht mir auch so. Ich bin nicht der größte Fan, aber jetzt wollen wir wieder über Musik sprechen und vor allem auch Musik hören. Wir hören nochmal einen kleinen Ausschnitt von deiner neuen Platte an und zwar von dem Track Nummer 13. Ne, vorletzte Nummer, also wäre doch schlimm, ist die Nummer mit Max Herre von Freundeskreis zusammen. Finde ich sehr, sehr cool. Coole Line auch drauf, wo er nochmal so ein bisschen erzählt, dass du als Teenager damals noch ein Autogramm von ihm aufs T-Shirt wolltest und so weiter und so fort. Mola ist auch mit dabei. Wir hören einen kleinen Ausschnitt, komplette Nummer, wie immer natürlich auf unserer ganzen kompletten Playliste bei Spotify, Sandy Sprechstunde. Und die Nummer klingt so.
Ich war schon vieles, ich war jenes und dieses war.
Das ist aber nicht die erste Zusammenarbeit von euch, ne? Also da gab es ja schon mal was, was ihr zusammen gemacht habt.
Wir hatten schon mal einen Song, es gab einen Max-Herre-Song, Dunkles Kapitel. Und da hat er mich schon mal gefragt, das war, glaube ich, 2019 auch oder 20? Ich weiß nicht mehr, ich glaube 2019, vor der Pandemie noch. Genau, und da war ich auch mit drauf. Und jetzt ist er auf meinem Album, was mich sehr freut. Ich liebe auch seine Strophe.
Ja, ist das tatsächlich so, dass das so ein bisschen Kindheitswunsch dann auch mal war? Also gut, du hast es jetzt schon einmal hinter dir gehabt, jetzt die zweite Zusammenarbeit. Oder ist man dann irgendwann selber schon so auf so einem Level, wo man sagt, naja gut, jetzt sind wir alle gleich?
Nee, das ist für mich schon, ich habe schon einen krassen Respekt vor Max. Und es ist für mich auch ein Traumerfüllung. Er ist jetzt auch auf meinem Album, das ist nochmal was anderes irgendwie. Und es hat mich schon sehr gefreut, auch die Art, wie wir da zusammengekommen sind, über was wir da reden, weil das zieht sich durchs ganze Album ein bisschen, dieses ganze Biografische und über meine Jugend und die 90er Jahre und so. Und da knüpft er eben dran an, weil er das Album auch gehört hat und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und also das stimmt alles. Also da war jetzt kein Autogramm auf meinem T-Shirt, glaube ich, aber die Richtung, also eins, ich glaube, mein erstes Konzert war Freundeskreis. Mein erstes Konzert, zu dem ich selbst gegangen bin, bewusst mit Tickets kaufen und so, mit 14 oder so.
So, jetzt sind wir schon so autobiografisch mit dem Taxi in die Therapie. Das ist schon richtig, das ist voll Autobiografie oder sind da auch so ein paar Sachen hinzugedichtet?
Nö, also da erzähle ich in den Strophen ziemlich meinen Werdegang, würde ich sagen, ja.
Ja, klingt fast ein bisschen wie ein Abschied irgendwie oder so. Also weißt du, so jetzt noch einmal alles zusammengefasst und das war's jetzt, aber das ist es nicht, oder?
Das ist es auf keinen Fall, aber es ist der letzte Song auf dem Album. Also es ist das irgendwie auch schon. Ich bin ja schon aus der Generation, wo man in Alben denkt und Alben gemacht hat und ich mache das immer noch und das finde ich einen sehr schönen letzten Song vom Album.
Auch den Ausschnitt will ich euch nicht vorenthalten. Mit dem Taxi in die Therapie klingt so.
Mir geht es so gut wie noch nie. Mit dem Taxi in die Therapie. Nie wieder mache ich, was man mir befiehlt. Mit dem Taxi in die Therapie.
Mit dem Taxi in die Therapie. Ihr hört Sandy Sprechstunde, den Hip-Hop-Podcast in der ARD Audiothek, bei Spotify und überall, wo es sonst eben Podcasts gibt. Heute mit Fat Tony am Release-Tag seines neuen Albums Wunderbare Welt. Besonderer Tag für dich. Bist du aufgeregt oder relaxed?
Ja, voll. Ich bin schon aufgeregt, muss ich sagen. Ich habe voll Bock. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich freue mich aber sehr, dass ich jetzt auch direkt Konzerte spiele. Das ist natürlich der Hammer.
Oh, Tour steht an. Wo, wann, wie?
Ich spiele jetzt erstmal so ein paar Open Airs im Sommer. Meine eigenen, die großen Fat Tony Open Airs, die Wunderbare Welt Premieren. Ich spiele jetzt in Berlin und Hamburg, das ist schon ausverkauft. Dann spiele ich noch in München am Pfingstsonntag, glaube ich, der 28.05., da ist der Eintritt frei im Theatron. Das ist, glaube ich, auch am nächsten von eurem Gebiet, weil ich spiele leider nicht in Baden-Württemberg, ich spiele da nur noch in Dortmund und in Leipzig. Also einmal grob durch ganz Deutschland verteilt. Und dann im Herbst und Winter gehe ich ganz oft ganz normale große Tour. Da komme ich natürlich auch nach Stuttgart und überall hin.
Dann sehen wir uns spätestens da. Lieber Fat Tony, ich wünsche dir noch einen schönen letzten Vor-Release-Tag oder letzte Vor-Release-Stunden, muss man sagen. Und wünsche dir alles Gute, viel Spaß auf Tour und bis hoffentlich bald wieder bei uns in der Show.
Vielen Dank für die Einladung.
Immer wieder gerne. Fat Tony ist also mein Gast gewesen in dieser Woche in Sandys Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche dann wieder. Und wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, dann folgt doch einfach diesem Channel, diesem Podcast, abonniert die Show und dann werdet ihr immer informiert, wenn eine neue Folge an den Start geht. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören und Dankeschön fürs Einschalten.
Das Ding.
Das Ding.
Live.
Laut.
Lässig.